NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Dezember 1886. Der Geburtstag des mexikanischen Malers Diego Rivera.
El artista no lo es.
Der Künstler ist vor allem ein Mensch, zutiefst menschlich bis in sein Innerstes,
sagt Diego Rivera, Künstler und schon zu Lebzeiten ein Mythos. Als Michelangelo Mexikos feierte man ihn, als größten Maler Lateinamerikas und als Revolutionär.
Wenn ein Künstler nicht all das fühlt, was die Menschheit fühlt, wenn er nicht fähig ist, so zu lieben, dass er sich selbst vergisst, ja aufopfert, falls nötig, wenn er seinen magischen Pinsel nicht zur Seite legt, wenn er seinen magischen Pinsel nicht beiseite legt, um den Kampf gegen die Unterdrücker anzuführen, dann ist er kein großer Künstler.
El Pincel Mágico, der magische Pinsel. Wahrhaftig, den besaß Diego Rivera, geboren heute vor 125 Jahren und der wohl berühmteste unter den mexikanischen Muralisten. So nannten sich die Wandmaler, die dem öffentlichen Raum in Mexiko, den alten Mauern der kolonialen Gebäude und Paläste, ein neues Gesicht gaben. Damals, als Mexiko nach langen, blutigen Bürgerkriegen endlich ein wenig zur Ruhe kam. Die mexikanische Revolution der Jahre 1910 bis 1920. Der Historiker Stefan Rinke sieht in ihr
eines der auftaktgebenden Ereignisse für das Jahrhundert der Gewalt, das wir hinter uns haben, das 20. Jahrhundert.
Die lateinamerikanische Ouvertüre welthistorischer Umwälzungen.
Man denke an die russische Revolution von 1917 und natürlich auch den Ersten Weltkrieg mit den revolutionären Umbrüchen, die er hervorrief.
Viva la Revolución.
10% Weiße, die 90% Indios und Mestizen, Mischlinge mit indianischen und europäischen Vorfahren, unter der Knute halten. Das ist Mexiko unter der Herrschaft von Langzeitdiktator Porfirio Díaz am Vorabend der Revolution. Und der Maler Rivera, dieser 300 Pfund schwere, kraftstrotzende Elefant, über den die New York Times einmal schrieb:
Er fraß wie ein Wolf, liebte wie Don Juan und malte wie Gottvater.
Rivera, ein Berg von Fleisch, ein Ausbund an Vitalität, ein schöpferisches Genie, dazu noch feuriger Kommunist. Er hat tatsächlich Pinsel und Palette beiseite gelegt, wenn die linksintellektuelle Elite Mexikos gegen Díaz auf die Straße ging, um laut zu werden gegen die Ausbeutung rechtloser Landbewohner durch die Großgrundbesitzer oder die Versklavung der Minenarbeiter in den Silberbergwerken.
Er hat eben auch sehr viel politisch gearbeitet, war also bei Demonstrationen dabei, war bei Sitzungen der Kommunistischen Partei.
Rivera will sogar an der Seite des Indio-Führers Zapata in den bewaffneten Kampf gezogen sein. Allerdings, so der Kunsthistoriker Michael Nungesser:
Es gibt keinerlei Quellen, die das irgendwie belegen. Und er hat wahrscheinlich auch nie direkt an der Revolution teilgenommen.
Aber
er hat sehr viel geredet.
Noch als alter Mann, 1956, bei einem Besuch in der Ostberliner Akademie der Künste, hat sich Rivera als Held der Revolution stilisiert, obwohl er die Revolutionsjahre hauptsächlich in Paris verbrachte. Zu Studienzwecken.
Wir alten Künstler Mexikos, nun, wir sind hervorgegangen aus den Kämpfen der mexikanischen Revolution. Wir waren mit der mexikanischen Revolution verbunden. Wir haben in ihr gestritten.
Vielleicht war Rivera kein Waffenbruder der Aufständischen. Ein Revolutionär war er in jedem Fall. Denn er hat dem mexikanischen Volk etwas gegeben, mit seinem magischen Pinsel, was es bis dahin nicht hatte. Eine Identität und eine Geschichte. Und dann gleich eine in Großformat. Riesig sind die prunkvollen Fresken, mit denen Rivera die Wände zum Leuchten und Sprechen brachte. 117 Wandfelder mit einer Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern hat er, nur ein Beispiel von vielen, in den Innenhofarkaden des dreigeschossigen Bildungsministeriums bemalt. Traumbild des mexikanischen Volkes heißt der Zyklus. Er zelebriert die revolutionären Ideale und das indianische Erbe Mexikos. Im Hof der Arbeit werden Szenen aus dem ländlichen, industriellen und kunsthandwerklichen Alltag gezeigt. Bauern auf dem Feld, Arbeiter einer Zuckermühle, Weber in einer Tuchfabrik. Im zweiten Innenhof sind traditionelle Volksfeste dargestellt. Man sieht eine Karfreitagsprozession, ein indianisches Opferritual, den Tanz von Indiofrauen. Die Geschichte Mexikos als monumentaler Bilderteppich. Der politische Hintergrund: Anfang der 1920er Jahre, Rivera war gerade aus Europa zurück, da erteilte der neue mexikanische Erziehungsminister José Vasconcelos Mexikos jungen Künstlern einen besonderen Bildungsauftrag. Es ging um nichts Geringeres als die nationale Identitätsfindung der Mexikaner nach der Revolution. Der Kunsthistoriker Michael Nungesser über den Politiker Vasconcelos.
Er hat eben diese Idee gehabt, insbesondere die Geschichte Mexikos, aber auch insgesamt Bildungsinhalte durch Wandbilder zu vermitteln. Ein großer Teil damals der Bevölkerung war ja analphabetisch und von daher waren Bilder eben sehr wichtig.
Eine ganze Generation von Malern und Bildhauern zog aus, die Wände von Schulen, Gewerkschafts- und Regierungsgebäuden zu bemalen, auf dem Land und in Mexiko-Stadt. Sie schufen gigantische Bilder. Bilder, die erzählen, die visualisieren, was das ungebildete Volk in Büchern nie hätte lesen können. Man kann sie vergleichen mit den mexikanischen Corridos, jenen volkstümlichen Liedern, die aktuelle Information verbreitet haben, wo Menschen mit einer Zeitung nichts anfangen konnten.
Fui soldado de Francisco Villa.
Was damals entstanden ist, das ist in der Form einzigartig, wenigstens im 20. Jahrhundert, dass so viele Wandbilder in öffentlichen Gebäuden entstehen und auch Wandbilder, die wirklich hohen künstlerischen Ansprüchen entsprechen.
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, zwei andere große Muralisten aus Mexiko. Der berühmteste aber war Diego Rivera. In einer plakativen, üppig wuchernden und farbenprächtigen Bildersprache hat er christliche Symbole, indianische Mythen aus der präkolumbianischen Epoche, die Hochkultur der Azteken, das Wüten der spanischen Eroberer, die Brutalität der Großgrundbesitzer und die Vision eines neuen, gerechten Mexikos zu einem nationalen Epos verwoben. Riveras Geschenk an alle Mexikaner.
Die Staffeleikunst gehört dem Individuum, die Wandmalerei dem ganzen Volk.
Diego Rivera war der erste mexikanische Maler, der den Figuren in seinen Bildern indianische Gesichter gab, anstelle von weißen.
Wenn man sich die mexikanische Kunst, überhaupt die lateinamerikanische Kunst bis zum Ausbruch der Revolution genauer anschaut, dann sieht man von Ausnahmen abgesehen natürlich den Versuch, die europäische Kunst der Akademien nachzuahmen.
Stefan Rinke vom Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin.
Die Menschen, die dort abgebildet werden, das sind im Wesentlichen dann Angehörige der sich als weiß gerierenden Oberschichten. Und hier wird das in der Kunst von Rivera auf den Kopf gestellt. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, auch ein revolutionärer Schritt im Denken.
Die Gesichter Mexikos. In Riveras erstem großen Wandbild mit dem Titel Die Schöpfung besitzen goldgewandete Engel ein erdfarbenes Antlitz. Adam und Eva treten als nackte Indios auf. Diego Rivera. Unmöglich, diesen Mann vom Mythos zu trennen, die Legende von der Wirklichkeit. Rivera liebte es, die Leute zum Narren zu halten. Geboren wurde er am 8.12.1886 in Zentralmexiko. Das ist gesichert. Die Familie ist gut situiert. Als der Junge mit 3 Jahren die Wände bekritzelt, soll er keine Schelte bekommen haben, sondern ein eigenes, völlig leeres Zimmer, das er ausmalen durfte. Man mag es glauben. Was aber ist zu halten von Riveras Behauptung, er habe schon als 4-Jähriger so wortgewaltig gegen die verlogene Moral der in Mexiko übermächtigen katholischen Kirche gewettert, dass eine Handvoll Nonnen laut schreiend vor dem Kind die Flucht ergriff? Und was ist dran an dem schaurigen Experiment des 20-Jährigen, der gemeinsam mit Freunden monatelang dem Kannibalismus gefrönt haben will?
Ich entdeckte, dass ich die Beine und Brüste von Frauen besonders mochte. Denn wie bei anderen Lebewesen auch, sind sie außerordentlich zart. Auch schmeckten mir die Rippen in einer Brotkruste und das Hirn von Frauen in Vinaigrette.
Rivera Rivera und die Frauen, auch das ein farbenprächtiges Kapitel in seiner Biografie. Unzählige Geliebte hat er gehabt. Die erste als 10-Jähriger angeblich. Dreimal war er verheiratet, am längsten, leidenschaftlichsten und leidvollsten mit der Malerin Frida Kahlo, die er betrog, wie sie ihn, von der er sich trennte, um sie später erneut zu heiraten. Was für ein Paar. Frida Kahlo, die Zarte, lebenslang krank, ein exotischer Schmetterling, 89 Pfund leicht. Und Diego Rivera, der Koloss.
Er hat einen Rammschädel, Beine wie Brückenpfosten und einen Bauch, dass der Riemen Gesichter zieht.
So beschrieb ihn der deutsche Mexiko-Emigrant Alfons Goldschmidt. Mein Frosch, nannte die überirdisch schöne Kahlo ihren Mann, wegen seiner hervorquellenden Augen, der fleischigen Hängebacken, der wulstigen Lippen. Erstaunlich, diese Liebe. Genauso erstaunlich, dass der massige Rivera überhaupt in der Lage war, auf schmalen Gerüstbrettern und in luftiger Höhe zu arbeiten. Michael Nungesser.
Ich habe auch gelesen, dass er auch schon vom Gerüst gefallen ist. Er hat so lange gemalt und war dann so müde, ist eingeschlafen und ist dann darunter gefallen.
Die Arbeit an den Fresken muss enorm anstrengend gewesen sein. Obwohl Rivera, wie der Meister in einer Renaissance-Werkstatt, Heerscharen von Lehrlingen und Assistenten hatte. Einer von ihnen, der US-Amerikaner Erich Halberstadt, erinnert sich.
Rivera malte den Untergrund immer in Schwarz-Weiß. Und er wusste, wenn er am Morgen damit beginnen würde, wäre es Abend, bevor er seine Farben auftragen könnte. Da er aber kein Kunstlicht benutzen wollte, begann er um Mitternacht mit der Arbeit in Schwarz-Weiß. Und wenn dann die Sonne aufging, wechselte er zu Farbe. Und so sah er dann die Farben tatsächlich so, wie die Besucher sie später in den Innenhöfen auch sehen würden.
Die USA sind das einzige Land außer Mexiko, in dem Rivera Wände bemalte. Das hat ihm den Zorn seiner Genossen zugetragen und zu einem Ausschluss aus der Kommunistischen Partei Mexikos geführt. Erst recht, da seine Auftraggeber Großindustrielle wie Rockefeller oder Ford gewesen sind. In Deutschland hat Rivera keine Spuren hinterlassen, obwohl er Berlin und Hamburg besucht hat und auch die Künstlerkolonie Worpswede. 1927 war das, auf der Durchreise nach Moskau zur 10-Jahres-Feier der Oktoberrevolution. Fast 30 Jahre später kam Diego Rivera aus Anlass seiner Aufnahme in die Ostberliner Akademie der Künste noch einmal nach Berlin. Inzwischen die Hauptstadt der DDR. Gemeinsam mit Walter Ulbricht und einem Tross Offizieller besichtigte der Künstler aus Mexiko die triste und graue, noch immer vom Krieg gezeichnete deutsche Stadt. Der Maler Wolfgang Frankenstein erinnert sich.
Und da machte er den Vorschlag, dass wir Giebelwände bemalten. Es gab ja durch die vielen Ruinen, also genügend freie Giebel, die dann da nach Abraum der Trümmer sichtbar wurden. Und zwar im Stundenlohn von Anstreichern.
Und noch ein Projekt hatte der Mexikaner im Kopf. Aus Steinen ehemaliger Konzentrationslager eine Wand zu errichten, auf der die Verbrechen des Faschismus dargestellt würden.
Es war eine alle begeisternde Idee und wir unterschrieben also diesen Aufruf.
Ein auch von Rivera unterzeichnetes Manifest, das an Kulturminister Johannes R. Becher ging. Aber es wurde nichts draus. Fehlte es der DDR-Mangelwirtschaft an Farbe oder an der nötigen Fantasie? Und dann, ein Jahr später, 1957, starb Rivera. Nicht am Krebs, der, wie er genüsslich verbreitet hatte, sein, nun ja, liebstes Organ befallen hatte, sodass mexikanische Ärzte es dem Patienten schon fast amputieren wollten, sondern am Herzschlag, ganz plötzlich. Umgefallen ist er, wie ein mächtiger Baum nach dem Hieb mit der Axt.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den Maler Diego Rivera, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.